SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Wie wollen wir eigentlich wohnen? Im Eigenheim mit Garten auf dem Land? In der kleinen, teuren Single-Wohnung in der Stadt? Wie viel Platz brauchen wir? Wie viel Autonomie? Was für alternative Wohnformen wird es vielleicht in Zukunft geben? Auf all diese Fragen versucht mein heutiger Gast Antworten zu finden. Dr. Christine Hannemann ist Professorin für Architektur und Wohnsoziologie an der Uni Stuttgart und untersucht, unter welchen Bedingungen Menschen leben müssen, lieber leben wollen und wie Städteplaner handeln sollten, um den Bedürfnissen zu entsprechen. Schönen guten Tag, Frau Hannemann.
Ja, guten Tag.
Wie würden Sie am liebsten leben?
Wie ich am liebsten wohnen würde. Das Leben umfasst ja mehr als das Wohnen. Ich mache mal ein kleines Bild. Ich möchte gerne in einer Stadt wohnen, möglichst zentral. Ich möchte gerne in einer Genossenschaft wohnen, wo es durch die Art und Weise der Anordnung der Wohnung eine Vielzahl an Gemeinschaftsmöglichkeiten gibt. Also ich möchte nicht in einer abgeschlossenen kleinen Wohnung leben, sondern wenn ich zum Beispiel an meine Küche denke, dann weiß ich ja, dass ich sie nicht so oft in einer voll ausgestatteten Küche arbeiten würde oder was herstellen möchte, sondern ich würde gerne selber nur eine ganz kleine Küche haben und wenn ich was Größeres vorhabe, dann würde ich gerne eine Gemeinschaftsküche nutzen. Ich finde auch sehr schön, wenn es Wohnprojekte gibt, und die gibt es ja in der Realität, die eine gemeinschaftlich zu nutzende Dachterrasse haben. Dann haben eben alle was von der guten Lage im Haus. Und ich möchte eine möglichst kleine Wohnfläche haben, damit ich nicht so viel Arbeit hineinstecken muss. Weil Wohnen heißt ja vor allen Dingen auch Arbeiten. Es muss ja alles geputzt werden und unterhalten werden. Und ich bin auch nicht so ein Mensch, der so einen Grünbezug braucht, aber es ist schon schön, wenn es auch einen Park vor der Haustür gibt, den ich nicht pflegen muss.
Natürlich. Genau. Ist Ihre Wunschvorstellung eine realistische?
Ja, ich bin Genossenschaftlerin und da gibt es in Berlin ein wunderbares Wohnprojekt. Ich bin ja Berlinerin und da werde ich auch in Zukunft wohnen, wenn ich dann mal in die Pension gehen werde. Aber das hat noch einige Zeit.
Über das Wohnen zwischen Wollen und Wirklichkeit sprechen wir heute Abend in SWR 2 Tandem mit der Architektur- und Wohnsoziologin Dr. Christine Hannemann. 46,5 Quadratmeter Wohnfläche nutzen die Deutschen pro Kopf aktuell. Der Platzbedarf ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. In den 50ern waren die Menschen noch mit 15 Quadratmetern zufrieden. Frau Hannemann, woher kommt das eigentlich, dass wir immer mehr Platz brauchen?
Ja, die waren zufrieden und glücklich und waren froh, dass sie überhaupt eine Wohnung hatten. Und daran kann man eben auch sehen, wie sehr sich die Vorstellungen und die Ideen zum Wohnen verändern. 46 Quadratmeter sind natürlich eine enorme Fläche pro Person. Es ist eine statistische Durchschnittsgröße. Und klar, es ist ja sehr verschieden. Die einen haben sehr viel Wohnfläche und die anderen haben sehr wenig Wohnfläche. Aber insgesamt steigt der Wohnflächenkonsum, so sage ich das dann in meinem Soziologendeutsch. Und das ist natürlich auch eines der Probleme, die mit der Wohnungssituation dann verbunden sind in der Form, dass es so problematisch ist, gerade in den angesagten Städten Wohnungen zu finden.
Aber Frau Hannemann, woher kommt das denn?
Woher kommt das? Das ist natürlich eine Wohlstandsfrage, das ist eine Luxusfrage. Deshalb spreche ich auch vom Wohnflächenkonsum. Es zeigt einfach den gestiegenen Wohlstand, also wirklich der Stand, dass es eben sehr vielen Menschen sehr gut geht und die sich dann auch eine entsprechende Wohnfläche leisten können. Das ist das eine. Das andere ist, dass es immer schwieriger ist, seine Wohnsituation zu verändern. Wir wissen ja alle, wir haben einen geschlossenen Wohnungsmarkt. Es ist sehr schwer, Wohnraum zu finden. Also bleibe ich auf meiner Wohnfläche, auch wenn ich vielleicht durch eine familiäre Veränderung gar nicht mehr eine 160 Quadratmeter Wohnung brauche. Weil wenn ich mich verändern möchte, verschlechtere ich mich nicht nur vom Umfeld her, sondern eben auch gerade, was das Finanzielle des Wohnens anbelangt. Das nennen wir dann Locked-in und das ist eine der Gründe. Das andere, also ich erzähle Ihnen jetzt 2 Stunden darüber, das kommt auch noch dazu, dass unsere Wohnungen ja immer mehr oder immer weniger zum Wohnen an sich genutzt werden, sondern wir leben ja in einer Konsumgesellschaft und wir brauchen natürlich viel Fläche, um unsere Konsumgüter aufzubewahren. Und auch das hebt die Wohnfläche dann nach und nach immer an, weil ja andauernd wird irgendwas Neues entdeckt oder es gibt ganz konkrete Vorstellungen, was auch zum Beispiel vom Mobiliar her, was zum Wohnen gehört. Und der große sechseckige oder viereckige Tisch mit sechs Plätzen, der braucht seine Fläche.
Und der Fernseher.
Und der,
ja, und die große Sofaecke.
Fernseher. Und gucken sich die Möbelmagazine an, gucken sich Schöner Wohnen an, gucken sich, was postuliert wird. Das ist immer eine doch enorme Wohnfläche, die damit verbunden ist.
Jetzt haben Sie es gerade angedeutet, die Statistiker sind zwar schon noch vor einigen Jahren davon ausgegangen, dass die Städte sich entvölkern, stattdessen erleben wir aber eine Renaissance der Städte.
Ja.
Woher kommt das? Warum ziehen immer mehr Menschen in die Städte? Ist der Besitz des Eigenheims im Grünen nicht mehr der Traum des Durchschnittsdeutschen?
Also das war immer der Spruch, ne, des Deutschen liebste Wohnform ist das Eigenheim. Aber ich meine, dass sich das sehr stark verändert hat, weil Eigentum und Wohnen wird ja postuliert von den Wohnvorstellungen her, ich möchte nicht sagen von der Ideologie, dass das die Altersvorsorge sei. Aber inzwischen gibt es ja die Erfahrung, dass dem nicht immer so ist, dass ein Eigenheim auf dem Lande unter Umständen keine Altersvorsorge ist. Sie haben das richtig verbunden auch mit der Lebensweise, mit dem Lebensstil. Da hat sich viel geändert. Die Menschen haben heute andere Prioritäten, was ihnen wichtig ist im Leben. Und dazu gehört natürlich auch, dass sich die Bedingungen der Erwerbsarbeit so dramatisch verändert haben, zum Guten und zum Schlechten. Also es ist ja nicht mehr so, dass der normale Lebenslauf, der klassische Lebenslauf, ich gehe zur Schule, ich mache eine Ausbildung und bin dann 40 Jahre in einem Unternehmen tätig, sondern es ist eine hohe Flexibilität zurzeit oder hat sich entwickelt. Der flexible Mensch ist da ein wichtiges Stichwort, dass ich natürlich auch meine Erwerbsarbeit nicht mehr so anlege, dass ich das eine Tätigkeit mein ganzes Leben ausübe, sondern ich variiere. Ich habe vielleicht auch nur einen Projektarbeitsvertrag. Es gibt immer mehr befristete Arbeitsverträge. Und die erfordern natürlich auch eine Flexibilität von mir. Des Weiteren kommt dazu, der Lebenszyklus hat sich ja auch verändert in der Form, dass die Lebenserwartung enorm gestiegen ist. Das heißt, meine Wohnsituation, meine Wohnanforderungen ändern sich ja auch. Wenn ich in einer Ausbildung bin, habe ich andere. Wenn ich eine Familie gründe, habe ich andere. Wenn meine Kinder aus dem Haus sind, habe ich wieder andere Wohnvorstellungen. Und dann natürlich, wenn Sie den Lebenszyklus sich anschauen, dann variiert das auch sehr stark, was ich eigentlich jeweils zum Wohnen brauche.
Viel Platz, möglichst in der Stadt. Das sind also zwei Bedürfnisse, die viele haben. Welche Bedürfnisse sind noch populär? Welche beobachten Sie noch?
Ja, also der viel Wohnfläche zu haben, das haben Sie auch schon gesagt. Und dann natürlich Bezahlbarkeit. Das ist das große Thema, dass die Wohnkosten in Deutschland ja nicht nur, was die Mieten betrifft, enorm gestiegen sind, sondern generell. Es geht ja beim Wohnen eben auch um Wasser, es geht um Strom, es geht ums Internet, es geht um die Preise für die Verkehrsanbindung. Es gibt Wohnsituationen, wo ich ein Auto benötige. Also es gibt sehr viele Faktoren, die da einen Einfluss drauf haben, wenn es ums Wohnen geht.
Aber viel Platz in der Stadt und dann auch noch bezahlbar, es sind ja drei Komponenten, wird jeder Zweite sagen, nein, das lässt sich nicht vereinbaren.
Genau.
Um nochmal ein anderes Bedürfnis rauszupicken, ist unbedingt einen Balkon, findet man auch in den Wohnungsgesuchen häufig als Kriterium.
Ja, das ist ganz wichtig.
Ist das so das Sinnbild für unvereinbare Wünsche, sowohl städtisch als auch ländlich?
Also ich zitiere ja nach wie vor sehr gerne den Kurt Tucholsky, ja das möchte, vorne die Friedrichstraße und hinten die Ostsee und die Zugspitze ist vom Fenster aus zu sehen. Also der hat da in den 30er Jahren ein berühmtes Gedicht geschrieben, was ich nach wie vor sehr treffend finde, wenn es um die Wohnvorstellungen geht in Deutschland.
Aber sind die meisten Wünsche unvereinbar?
Unvereinbar, Sie meinen mit dem städtischen Leben oder was meinen Sie mit unvereinbar? Es gibt ja sehr viele Beispiele dafür, dass man das sehr wohl vereinbaren kann. Also die Wohnsituation der meisten Menschen ist ja eine abgeschlossene Kleinwohnung mit einem Balkon. Sehr oft im mehrgeschossigen Wohnhaus beziehungsweise im Eigenheim oder im Einfamilienhaus oder im Kleinfamilienhaus. Dann mit dem Auto vor der Tür und auch mit doch relativ guten Grünbezügen. Unsere Städte in Deutschland sind ja mehr oder weniger sehr, sehr schön durchgrünt noch. Ne? Das ist ja alles gerade im Wandel, aber so generell ist es schon vereinbar. Ob es gut ist für die Umwelt und ob es gut ist für die Perspektive, das ist dann nochmal eine andere Frage.
Unser Gast heute Abend in SWR 2 Tandem ist Dr. Christine Hannemann. An der Universität Stuttgart hat sie die in Deutschland einzige Professur in Architektur und Wohnsoziologie. Jahrelang, Frau Hannemann, hat sich für Ihren Fachbereich kaum jemand interessiert. Nun sind Sie gefragte Expertin in Talkshows und Interviews. Das Thema Wohnen und bezahlbarer Wohnraum brennt den Menschen auf den Nägeln. Und Sie haben an anderer Stelle behauptet, die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt gefährde die Demokratie. Inwiefern das?
Ja, was meine ich damit? Damit meine ich, dass wenn die Menschen nicht mehr, also wenn sie so viele Sorgen haben um die Bezahlbarkeit ihrer Wohnkosten, und wenn sie teilweise bis zu 80% ihres Einkommens fürs Wohnen ausgeben müssen, dass sie einfach keinen Nerv mehr haben, keine Energie mehr haben, keine Lust mehr haben, keine Zeit, kein Geld, sich zum Beispiel für Dinge zu interessieren, die ja unser städtisches Leben ausmachen. Ich kann mir dann eben keine Kinokarte kaufen oder ich gehe nicht ins Theater oder ins Café. Das meine ich damit. Und ich meine damit, dass das Wohnen eben vor allen, also neben dem Essen natürlich und dass ich mich waschen muss und dass ich dann auch eine warme Situation brauche, dass das Wohnen die Existenzgrundlage für unsere Demokratie ist. Und deshalb habe ich diesen Satz eben formuliert. Ich finde das demokratiegefährdend, dass sich die Gesellschaft nicht mehr als Ganzes um die Wohnsorgen der einzelnen Menschen kümmert, weil es werden ja immer mehr Menschen. Es ist ja gar kein Thema mehr von sozial schwierigen Schichten oder Menschen, die in sozial schwierigen Situationen sind, sondern es ist ja generell inzwischen für viele sehr schwierig, bezahlbaren Wohnraum zu finden.
Das heißt, Sie freuen sich, dass Sie jetzt endlich in die Talkshows eingeladen werden und darüber sprechen können?
Naja, es ist natürlich schön, wenn das eigene Fach auf einmal eine Nachfrage hat, was noch nie da war. Ich bin seit 1986 in dem Gebiet tätig und kann da die Konjunkturen wirklich sehr genau auch aus der eigenen Erfahrung beschreiben. Und ich bin sowas von froh, dass inzwischen das Wohnen wieder zu einem der wichtigsten Themen in der Diskussion geworden ist. Ich vermisse nach wie vor die politische Agenda hier.
Also der Wohnungsmarkt muss die Politik mehr interessieren.
Auf jeden Fall. Und nicht nur die Politik, die Wirtschaft, die Wissenschaft, also eigentlich alle Kräfte, die an der Gestaltung einer Gesellschaft arbeiten. Wohnen gehört für mich zum Beispiel auch in die Verfassung, also ins Grundgesetz, das Recht auf Wohnraum.
Das ist ja etwas, was der Mieterbund auch fordert, das Wohnen, bezahlbares Wohnen zum grundgesetzlich verankerten Recht
ja,
zu machen.
Ja, das meine ich schon. Und dass das Wohnen eben auch keine politische Ansage ist in der Form, dass es ein rechtes oder ein linkes Thema ist. Und das meine ich eben auch, wenn ich eine demokratisch verfasste Gesellschaft gestalten möchte, muss ich natürlich die Grundlagen dafür schaffen und dazu gehört für mich auch das Wohnen.
Stattdessen ist Wohnen eigentlich in erster Linie ein großes Geschäft. Ja. Aktuell, die Mietpreise in den Städten explodieren. Was ist denn da schiefgelaufen in den vergangenen Jahren?
Es gibt eine fatale Falscheinschätzung aus den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts und da ist man eben davon ausgegangen, es gab auch die entsprechenden Studien, dass die Wohnraumversorgung in Deutschland hervorragend ist und dass sich das die Wohnraumförderung, der soziale Wohnungsbau und Ähnliches zurückgefahren werden kann, weil es keinen Bedarf mehr gäbe. Die Spezialisten haben damals schon gesagt, dass es eine falsche Entscheidung ist. Und auch ich meine, dass über die Erfahrung über mehr als 100 Jahre es immer klar war, dass man eine soziale Wohnungspolitik braucht.
Also Wohnraum darf man nicht allein dem Markt überlassen?
Das ist, glaube ich, gerade sehr deutlich so, dass ich es gar nicht mehr erklären muss, weil die Auswirkungen der reinen Marktwirtschaftung des Wohnens ja deutlich zu spüren sind.
Lässt sich das denn noch zurückdrehen? Also die kommunalen Flächen sind verkauft worden und die kriegt man ja so ohne weiteres nicht wieder zurück.
So ist es. Es sind ja nicht nur die Wohnflächen verkauft worden und die Privatisierung der raren innerstädtischen Flächen geht ja munter weiter voran. Was ich für einen großen Fehler halte, es geht ja hier um die Bodenwertfrage. Es ist ein rares Gut und es geht um soziale Gerechtigkeit. Und es ist die Frage, wie verteilen wir knappes Gut in der Gesellschaft? Und wenn ich knappes Gut so verteile, dass einige wenige Gewinne damit oder Renditen realisieren können und andere eben gar keine Chance haben in der Beteiligung, dann finde ich das schon problematisch. Es ist eben auch eine Frage, und das meine ich eben auch mit Demokratie gefährdend, von sozialer Gerechtigkeit.
Die US-Soziologin Saskia Sassen hat schon in den 90ern den Begriff der Global Cities geprägt, in denen irgendwann nur noch die Reichen leben und ihre Armen. Bediensteten, die
ja, genau,
ganz Armen.
Genau, ja.
Wie weit sind wir davon entfernt?
Saskia Sassen hat es sehr gut, gerade eben auch ja für London und Paris und Toronto und andere New York, andere Städte untersucht. Wir sind da noch weit von entfernt, zum Glück. Also aber jeder, der sich so etwas auskennt mit den Wohnverhältnissen in London oder in Paris, da denke ich nur, da können wir nur sagen, oder ich sage das natürlich auch, so möchte ich nicht leben. Wenn Sie in London arbeiten, dann haben Sie Pendelwege von 2 Stunden für eine Strecke am Tag. Dann merken Sie auch, dass sich das Stadtleben sehr viel stärker verändert. Es gibt ja auch da diese neuen Trend der Partys nach der Arbeit, also After-Works-Partys und ähnliches. Das hängt einfach mit diesen Wohnsituationen zusammen. Und die Leute müssen unglaublich viel Lebenszeit, und das ist ja auch krank machen, eben in ihre Mobilität stecken, damit sie überhaupt zur Arbeit kommen. Und dass das nicht gut ist für die Leute selber, aber eben auch für die Gesellschaft, das ist, glaube ich, nachvollziehbar. Weil wenn ich dann meine Zeit in öffentlichen Nahverkehrsmitteln verbringen muss oder sogar mit dem Auto dann in die Stadt reinfahre oder wieder rausfahre, das ist sehr schade um Lebenszeit. Und das ist eben auch Zeit, die ich nicht in Tätigkeiten stecken kann, die zum Beispiel gemeinwohlorientiert sind.
Was schlagen Sie vor, wie dem entgegengewirkt werden kann? Wie kann Wohnen wieder zu einem Thema werden, das einem keine Sorgen bereitet, sondern das einen ja den Rückzugsraum gibt?
Ja, da stellen Sie mir eine Frage. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und wie soll ich das jetzt wiederbeleben? Da braucht es sehr viele Ideen. Es gibt ja gerade eben auch den Trend, dass Wohnungen zurückgekauft werden, dass der soziale Wohnungsbau wieder verstärkt wird. Also ich denke, dass es eine Vielzahl von Maßnahmen sein werden und jetzt auch gerade entwickelt werden, die zumindest versuchen, die harten Spitzen dieses Trends abzufedern oder etwas abzuschleifen. Grundsätzlich weiß ich nicht, wie man diesen Trend wieder umkehren kann, weil die Kommunen haben ihr Tafelbesteck, die haben ihr Silber verkauft.
Jetzt gibt es zum Beispiel in Berlin ein Gesetz, das jetzt auch gerade beschlossen ist, zum Mietendeckel. Also in der Hauptstadt werden die Mieten eingefroren. Ist das ein richtiger, ein gangbarer Weg?
Das ist auf jeden Fall ein Signal, was nochmal die Dramatik der Situation sehr gut verdeutlicht und die politische Debatte zu den Wohnbedingungen sehr gut anfeuert. Der Mietendeckel wird natürlich erstmal ein Stück helfen, aber die Lösung letztendlich ist es auch nicht. Also ich meine, man müsste schon überlegen, dass man festlegt, dass eben nicht mehr als 30% des Einkommens für die Wohnkosten aufgebracht werden müssen.
Sie kommen ja aus Berlin,
ja.
Leben jetzt als Professorin der Uni Stuttgart, natürlich
ja.
In Stuttgart. Wie lassen sich Berlin und Stuttgart vergleichen?
Die lassen sich sehr gut vergleichen, indem ich es einfach so zusammenfasse. Der Wohnungsmarkt ist irre angespannt. Es ist praktisch nicht möglich, Wohnungen zu finden. Natürlich ist die Berliner Ausgangslage oder die Stuttgarter Ausgangslage sind sehr verschieden. Also ich komme ja aus der Stadt. Ich bin 2011 nach Stuttgart übergesiedelt. Und in Berlin war es in dieser Zeit überhaupt noch kein großes Problem, eine akzeptable, bezahlbare Innenstadtwohnung zu finden, was 2011 in Stuttgart schon ein großes Problem war. Und was mir vor allen Dingen aufgefallen ist, es wurde für sehr viel Geld sehr schlechter Wohnraum angeboten. Und das hatte ich in der damaligen Zeit in Berlin noch nicht so. Inzwischen hat sich das sehr angeglichen. Ich meine, das Wohnungsangebot in Berlin ist natürlich viel größer. Stuttgart ist eine viel kleinere Stadt. Es gibt wenige Innenstadtlagen. Also man muss auch sehen, dass sich die Städte geografisch, topologisch sehr stark voneinander unterscheiden. Aber beide Städte eint auch, dass die Wohnungsfrage in der kommunalen Politik sehr stark vernachlässigt worden ist.
Dr. Christine Hannemann ist an der Universität Stuttgart Professorin für Architektur und Wohnsoziologie und heute Abend unser Gast in SWR 2 Tandem. Angefangen hat es in Höhlen und noch heute gibt es Menschen, die lieber mit dem Zelt oder dem Wohnwagen von einem Ort zum anderen ziehen, als in einem festen Ort zu leben. Wohnen müssen wir alle, aber wie und wo? Diese Ansprüche und Wünsche ändern sich im Laufe der Zeit und auch zwischen Kulturkreisen. Frau Hannemann, was heißt eigentlich Wohnen? Also was machen wir in unseren Wohnungen, was wir als Wohnen bezeichnen? Schlafen, essen, auf dem Sofa sitzen und Fernsehen?
Ja, wir reproduzieren uns, wir waschen unsere Wäsche, unsere Sexualität, unsere Privatheit ist mit dem Wohnen verbunden. Wir machen eigentlich, so hat sich das als Leitbild herausgebildet seit der Industrialisierung, wir machen eigentlich alles, was nicht mit dem Arbeiten verbunden ist. Dabei wird natürlich negiert, dass Wohnen auch Arbeit ist, also Hausarbeit oder Familienarbeit. Aber auf jeden Fall im Wesentlichen wird das Wohnen, das ändert sich natürlich gerade, nicht mit der Erwerbsarbeit verbunden. Eine der markanten Entwicklungen in unserem Kulturkreis ist eben die Tatsache, dass Arbeiten und Wohnen getrennt voneinander stattfinden, dass Wohnen immer mit einem Zusammenwohnen von blutsverwandtschaftlich verbundenen Menschen sind, also mit der Kleinfamilie, dass Wohnen der Ort der Intimität und Privatheit ist und dass natürlich das Wohnen auch mit bestimmten technischen Voraussetzungen verbunden sind. Wir sprechen da vom städtischen Konsumentenhaushalt. Das heißt, wir haben alle Dinge, die zur Erhalt unserer Art notwendig sind, im Wesentlichen nach außen vergeben. Wir haben uns angewöhnt, dass die Kinder in der Schule sind, dass die Alten ins Altenheim kommen, die Kranken kommen ins Krankenhaus. Wir haben also sehr viele Dinge, die eigentlich mit dem Wohnen auch verbunden sein könnten und es auch historisch waren, vergeben. Wir geben das alles als Dienstleistung raus. Also die Dinge, die ich brauche zum Wohnen, die organisiere ich mir über den Markt.
Mhm. Aber jetzt hat mit der Digitalisierung ja unser Leben eine große Änderung erfahren. Also die Erwerbsarbeit findet nicht unbedingt immer in einem Büro oder in einer Fabrik statt. Das kann man zum Teil überall machen. Wir können alles, was unser Leben bereichern soll, ist zunehmend darauf ausgerichtet, dass wir es mobil nutzen können. Fernsehen auf dem Tablet, Post aufs Handy, Coffee to go. Verändert sich dadurch auch unser Wohnen?
Ja, sehr stark. Das kann ich zum Beispiel am Grundriss charakterisieren. Es war ja bisher immer üblich, dass wir unsere Wohnung einteilen in Schlafzimmer, Kinderzimmer und Wohnzimmer, Küche, Bad, Flur. Und da ist festzustellen, da wo es möglich ist, dass sich das auflöst. Also zum Beispiel, dass gar kein Wohnzimmer mehr in der Form gebraucht wird, weil ja auch sich zunehmend der Fernseher erübrigt, weil viele inzwischen auf ihren Laptops, auf ihren PCs Fernsehen gucken, streamen, denken sie ans Radio und ähnliche Dinge. Also diese Couch-Ecke in der Form, dass ich eine feste Installation habe in meinem Haus, in meiner Wohnung, die ganz genau platziert, dass ich den Fernseher da gut benutzen kann und der auch der zentrale Punkt im Raum ist zum Beispiel. Das verändert sich gerade sehr stark, da es so ist, wie Sie es auch geschildert haben. Inzwischen kann ich ja überall, also kann an vielen Orten erwerbsarbeiten, wenn es mein Arbeitsplatz zulässt. Also ein Busfahrer hat natürlich nach wie vor einen anderen Arbeitsplatz. Aber in den ganzen Tätigkeiten, die eben mit der Digitalisierung verbunden sind, verändern sich auch die räumlichen Vorstellungen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht oder den Zuhörern. Es ist ja so, dass ich auch viele Dinge inzwischen im Bett und mit dem Laptop erledige und eigentlich ein Wohnzimmer in der Form gar nicht mehr gebraucht wird.
Wie wird sich das Wohnen denn in naher Zukunft noch weiter verändern, wenn unser Leben mehr und mehr flexibel wird und auch Tätigkeiten nicht mehr an einen Ort gebunden sind?
Ja, das ist natürlich die große Frage, weil wir ja erst am Anfang der Digitalisierung stehen. Und gerade beim Wohnen hat sich das bisher nur bedingt durchgesetzt. Das ist natürlich alles schon vorhanden, was mit dem Internet verbunden sind. Das Buch zum Beispiel muss ich ja nicht mehr zu Hause lagern. Ich muss nicht mehr die CD oder die Schallplatte, also das Vinyl zu Hause lagern. Es gibt zunehmend auch Tendenzen, Konsumgüter über Sharing zu nutzen, also sich das zu teilen. Da wird es aber noch viele weitere Veränderungen geben. Ich will gar nicht darüber reden, was das Smart Home dann bedeuten wird. Da ist ja zum Beispiel mit verbunden, es gibt sehr viele, die haben einen, wie heißt das, Alexa, einen Lautsprecher zu Hause, der ständig in Bereitschaft ist und natürlich dann auch damit die Privatheit nicht mehr gewährleistet. Also da wird sich noch sehr viel ändern und sich weiterentwickeln. Aber was ich denke, was zentral sein wird, dass diese funktionale Zuordnung von Räumen sich erübrigt.
Und das heißt, dass ich, was braucht der Mensch künftig in seiner Wohnung?
Das ist ja schon immer die Frage, ne? Was der Mensch eigentlich braucht oder was ich dann auch gerne gefragt werde, wie viel Wohnfläche braucht der Mensch? Natürlich kann ich das aus den körperlichen Figurationen des Menschen ableiten. Also ein Bett, was irgendwie 1,80 bis 2 Meter lang ist, das werden wir weiter brauchen. Wir werden wahrscheinlich auch längere Betten brauchen, weil die Menschen ja nach wie vor immer länger werden, also Richtung 2,20 Meter. Und solche Dinge, das ist absehbar. Aber konkret, was die Digitalisierung letztendlich für die Wohnsituation insgesamt bedeutet, kann ich natürlich auch nur an bestimmten Beispielen festmachen. Was ich aber als Soziologin weiß oder wovon ich ausgehe, dass das Wohnleitbild, das jeweilige Wohnleitbild immer von den gesellschaftlichen, sozialen Bedingungen abhängig ist und dass man eben auch über die Historie, über die Geschichte zeigen kann, wie sehr sich das gewandelt hat. Denken Sie zum Beispiel an die enorme Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in der Folge hat sich ja zum Beispiel entwickelt, dass die abgeschlossene Kleinwohnung für die Kernfamilie, also mit Vater, Mutter, Kind, sich als Wohnnorm herausgebildet hat. Und diese Kleinfamilie, also diese soziale Kleingruppe als kleinste Wohneinheit, die löst sich zum Beispiel auch gerade sehr auf. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die leben nicht alleine, aber gerade auch in den Städten, die wohnen eben alleine.
Also diese abgeschlossenen Wohnungen mit Vater, Mutter, Kind, das wird sich ändern? Wird es andere Wohnformen geben?
Ja, es wird natürlich weiter auch die klassische Familie geben, aber dazu kommt eine Vielzahl an ganz verschiedenen Wohnformen. Und da denke ich vor allen Dingen an das zunehmende Interesse an gemeinschaftlichen Wohnformen, wie sie auch zum Beispiel mit dem genossenschaftlichen Wohnen verbunden sind. Also betreute Wohnformen, wir nennen es alles soziales Wohnen, Gemeinschaftswohnprojekte, Baugemeinschaften, Mehrgenerationenwohnen. Also da ließe sich eine Vielzahl an Beispielen aufzählen, die da in diesem Zusammenhang dann interessant wären. Das Problem ist natürlich, dass es sich bei Wohngebäude um eine Immobilie handelt. Also sie ist relativ schwierig zu verändern. 80% des Wohnungsbestandes ist da, mit dem müssen wir umgehen, mit dem müssen wir irgendwie wohnen. Und dort dann andere Wohnformen hineinzuspielen, das ist nicht so einfach. Das ist nicht nur eine Frage der baulichen Veränderungen, die ja immer relativ teurer sind. Das ist ja auch noch so ein Aspekt, warum die Wohnkosten in Deutschland steigen und steigen. Wenn ich an den Brandschutz denke, wenn ich an Auflagen, was Stellplätze für Autos, für PKWs anbelangt. Also da ist halt, das wird sehr viel Zeit brauchen. Also Wohnen ist da sehr konservativ und nicht richtig innovationsfeindlich. Aber es ist weitaus schwieriger, da neue Prozesse in Gang zu setzen.
Also nicht so flexibel, wie seine Bewohner sein müssen.
Ja, genau. Also das stimmt, genau so ist es. Die Menschen müssen oder sind auch viel flexibler, als es die Immobilien hergeben.
Wie sieht die Entwicklung des Wohnens denn eigentlich international aus? Was machen andere Länder aus Ihrer Sicht besser? Oder an wem könnten wir uns ein Beispiel nehmen?
An Wien, das ist ja das bekannte Beispiel. Da bin ich natürlich wieder zuerst in der politischen Dimension. 60% der Stadt Wien werden im Gemeindewohnungsbau erstellt. Hat natürlich auch alles seine Vor- und Nachteile. Aber in der Zukunft, wenn ich davon ausgehe, dass es schon eine Übereinkunft gibt in den Wohnvorstellungen, dass wir eine sozial durchmischte Stadt haben wollen, dass wir keine gated communities haben wollen, dass wir eine segregierte Stadt als sozial nachteilig bewerten, dann denke ich, ist Wien nach wie vor das einzige gute Beispiel, was ich kenne.
Wir haben ja jetzt Adventszeit, Weihnachten steht vor der Tür. Also wenn Sie Wünsche wahr werden lassen könnten, die ideale Stadt 2040, nehmen wir mal Ihre Heimatstadt Berlin, die Hauptstadt in 20 Jahren, wie wird die aussehen? Wie sollte sie aussehen?
Also dann würde ich jetzt anfangen. Ich würde keine Fläche in der Stadt mehr verkaufen. Also ich würde dieser Privatisierung, würde ich einen Riegel vorschieben. Ich würde nur noch Gemeinschaftswohnprojekte zulassen. Ich würde nur noch Projekte entwickeln, die auch einen sozialen Anspruch haben. Die zum Beispiel, also mein Idealhaus ist, es gibt unten Gewerbe, in der ersten, also im Erdgeschoss gibt es Gewerbeeinheiten, darüber gibt es eine Flüchtlingsunterkunft, dann kommt Familienwohnung oder auch umgekehrt, wie es gerade sich dann auch am besten darstellen lässt. Dann gibt es weitere Etagen für Wohnprojekte. Es wird auch wieder Wohnhochhäuser geben, aber die eben nach diesem Modell dann entwickelt sind und keine reinen Apartmentbunker. Und oben drauf kann es sehr gut auch gerne ein Penthouse geben, weil das Penthouse finanziert dann eben zum Beispiel die Flüchtlingswohnung.
Und wie sähe die ideale Stadt Stuttgart aus?
Die ideale Stadt Stuttgart, ja. Das würde ich schon sagen. Es wird auch wieder jetzt das Thema sein, Wohnhochhäuser zu bauen. Und da gibt es international sehr gute Beispiele. Vor allen Dingen fällt mir da immer ein, dass die Mittelschicht in der Welt, die wohnt eigentlich in Hochhäusern.
Also außerhalb Deutschlands?
Welt. Also ich denke an den asiatischen Raum, ich denke natürlich da auch an New York oder ich denke da eben auch an Paris und an London.
Über das Wohnen zwischen Wollen und Wirklichkeit haben wir heute Abend gesprochen mit der Architektur- und Wohnsoziologin Dr. Christine Hannemann. Sie ist Professorin an der Uni Stuttgart und war zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen, vielen Dank.
Ja, und ich danke auch und wünsche allen frohes Wohnen.
Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel und ich bin Frauke Oppenberg. Machen Sie es gut.